Am 9. Oktober 2019 versuchte ein schwer bewaffneter Rechtsextremer in die vollbesetzte Synagoge in Halle einzudringen. Er scheiterte und tötete stattdessen zwei nicht-jüdische Menschen und bedrohte sowie verletzte weitere, die nicht in sein Weltbild passten. Der Terroranschlag in Halle reiht sich ein in die lange Liste rassistisch sowie antisemitisch motivierter Gewalttaten der Nachkriegsgeschichte. Mehr als 50 Menschen befanden sich zum Tatzeitpunkt in der Synagoge. Dieser Anschlag hätte der schlimmste seit Ende des Zweiten Weltkrieges werden können. Dabei blieb es nicht. Wenige Monate später, im Februar 2020, ermordete ein weiterer Rechtsextremer 10 Menschen im hessischen Hanau. Beide Attentäter bewegten sich in rechtsradikalen digitalen Kreisen, unter anderem auf den sogenannten Imageboards. Damit folgten sie den Attentätern unter anderem von Pittsburgh, Christchurch und Poway, die ihre Vernichtungspläne auf solchen Foren geschmiedet, verherrlicht und geteilt haben. Die Geschichte dieser Gewalt fängt mit dem Anschlag von Halle nicht an. Sie steht in einem historischen, sozialen und politischen Resonanzraum, in dem völkische, nationalistische Weltbilder geduldet, legitimiert und perpetuiert werden. Und wir wissen, dass ein Potenzial für weitere Radikalisierung existiert. Die Anschläge bilden somit die Kontinuität der ideologisch begründeten Menschenfeindlichkeit, der misogynen, rechten, rassistischen und antisemitischen Gewalt und der Verfolgungs- und Vernichtungsrealitäten. Die oberflächliche, unkritische, von Ignoranz, Desinteresse und Unwissenheit geprägte Politik der Unterlassung normalisiert diese Gewaltrealitäten. In den Monaten nach Halle und Hanau wurden fast wöchentlich neonazistische Chatprotokolle in der Polizei öffentlich gemacht. Es wurden Waffen und Sprengstoff bei rechtsradikalen Zellen in der Bundeswehr gefunden. Und schon in den Jahren vorher schützte der Bundesnachrichtendienst rechte GewalttäterInnen. All das ist sichtbar und hörbar für jede und jeden, der oder die das sehen möchte. Und trotzdem verweigerte der Innenminister eine Studie zu Rassismus und anderen Diskriminierungsformen der Polizei. 8 Monate nach dem Anschlag am 21. Juli 2020 hat der Halle-Prozess begonnen. Über 40 NebenklägerInnen haben sich der Nebenklage angeschlossen und ihre Stimme eindrucksvoll und unermüdlich für die Aufklärung eingesetzt. Sie haben ihre Erfahrungen in eigenen Texten und Redebeiträgen verarbeitet. Sie haben ausgesagt und gehaltvolle, wichtige Schlussvorträge gehalten. Sie haben sich in den Prozessverlauf eingemischt, die Vernehmungen mitgeprägt und auf viele Fragen und Leerstellen hingewiesen. Ihre Nebenklage hat den Prozess wesentlich bereichert und das mediale Narrativ mitgeprägt. Die Schlussvorträge und Zeuginnenaussagen wurden dank der Unterstützung von vielen Aktiven wie NSU Watch, Verband der Opferberatungsstellen und DIMOC dokumentiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dabei entstanden Möglichkeiten kritischer Reflexion und tiefergehender Analyse, die bisher in dieser Form vorher nicht existiert hatten. 28 Verhandlungstage am Landgericht in Magdeburg sind nun vorbei. Die formal-juristische Aufarbeitung endet mit der Urteilsverkündigung. Die gesellschaftspolitische und vor allem die individuelle Überwindung dieser antisemitischen, rassistischen und antifeministischen Botschaftstat und ihrer Folgen und Wirkungen kann und wird noch Jahre andauern. Die Bedeutung dieses Prozesses liegt nicht so sehr am Urteil selbst, sondern man wird ihn auch daran bemessen, inwiefern er dazu führt, dass die Verantwortlichen sich der Leerstellen im Recht und Gesetz und dessen Implementierung bewusst werden. Talia Friedmann, Künstlerin und Nebenklägerin aus der Synagoge, sagte in ihrem Plädoyer so eindrucksvoll, Zitat, "Im Gerichtssaal werde ich ständig erinnert, dass Recht und Gerechtigkeit nicht dasselbe sind." Mit dieser Aussage deutete sie und einige andere NebenklägerInnen darauf hin, dass es graue Zonen im Recht gibt, die juristisch womöglich unverfänglich sind, aber dennoch den Prinzipien der Gerechtigkeit widersprechen. Talia Friedmann hatte sich der Nebenklage angeschlossen, als ihr klar wurde, dass die Bundesanwaltschaft nicht beabsichtigte, die Überlebenden aus der Synagoge als Opfer eines versuchten Mords in die Anklageschrift aufzunehmen, und sie verweist auf Folgendes. Zitat, "Nachdem dieser Mann monatelang rassistische und antisemitische Ideologien von sich gegeben hat, wurden Aftax I, Ibrahim und Ismet Tekin immer noch nicht als Opfer versuchten Mordes anerkannt, obwohl es offensichtlich ist, dass sie wegen ihrer Hautfarbe zum Ziel wurden, wegen ihrer Herkunft und wegen ihres Glaubens. Es ist unfassbar entmutigend und niederschmetternd, das zu sehen, dass diese Gerechtigkeit sich noch nicht eingestellt hat. Solche Terroranschläge stellen für die Betroffenen immer eine massive Bedrohung und Belastung dar. Es geht dabei um eine Gewalterfahrung extremen Ausmaßes und hoher traumatischer Qualität. Eine solche Gewalttat verletzt das Recht auf Integrität und Unversehrtheit und erschüttert das Grundvertrauen in diese Gesellschaft. Es braucht Zeit, aber auch ein anerkennendes, stützendes soziales Umfeld, um einen solchen Einschnitt zu bearbeiten und weiterzuleben. Heute wird das Urteil im Fall des Halle-Attentäters gesprochen. Das ist kein Grund zu feiern, aber ein notwendiger Schritt. Ein breites Bündnis hat seit Prozessbeginn mobilisiert. Diverse Organisationen und Aktive hatten sich zusammengetan, um den Prozess und die Betroffenen zu begleiten, zu dokumentieren, sowie die Leerstellen, sowie Kompetenzlücken von Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden, Politik, Justiz und Medien zu spiegeln und eine tiefere Analyse und Aufarbeitung des Anschlags zu ermöglichen. Wie an jedem Prozesstag versammeln sich auch heute AktivistInnen, NebenklägerInnen, UnterstützerInnen vor dem Gerichtsgebäude, um zu stärken, zu verbinden und zu zeigen, dass keine und keiner von uns allein ist vor der Gegenwart von rechtem Terror, rechtem Denken und rechter Gewalt. Heute gibt es nichts zu feiern, außer vielleicht, dass sich dieses Netzwerk trotz polarisierender Diskurse, undifferenzierter Medienberichte und historisch gewachsener Differenzlinien zusammengefunden hat. An diesen Netzwerken müssen wir weiterhin arbeiten, denn sie schaffen Verbindungen und Sichtbarkeiten. Vielleicht wird es uns so gelingen, in Zukunft die Verharmlosung, das Unwissen und Desinteresse zu skandalisieren und immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir auch noch da sind. Diskriminierte, Bedrohte, Verletzte und jene, die nicht überleben sollten. Wir sind hier und wir werden nicht gehen. Als HerausgeberInnen des Magazins Yalta Position zur jüdischen Gegenwart machen wir das, indem wir ein Forum und eine Plattform bilden für den gemeinsamen Austausch und eine tiefergehende gesellschaftspolitische Reflexion. Das tun wir, indem wir auf Kontinuitäten in der postnationalsozialistischen und postmigrantischen Gesellschaft und das Unaufgearbeitete und Unbegriffene hinweisen. Wir machen das auch in unserer täglichen politischen Arbeit, in der alltäglichen Begegnung, dadurch, dass wir Verantwortung übernehmen. Heute gilt wie an jedem anderen Tag, passt aufeinander auf, seid füreinander da, hört euch zu, und lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass diese braune Scheiße an jedem Ort, in jeder U-Bahn, vor jedem Gericht und in jeder Behörde auf Widerstand stößt. Vielen Dank, dass ich hier auch im Namen von Yalta sprechen durfte.